Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Wenn es um Oppositionspolitiker in anderen Ländern geht, dann kennen die meisten von uns wahrscheinlich nur sehr wenige. Aber ein Name taucht gerade so in den letzten Wochen immer häufiger in Deutschland auf. Alexei Nawalny natürlich, ein russischer Oppositionspolitiker, der, ja, ich glaube, man kann so sagen, der russischen Regierung ein ziemliches Dorn im Auge ist. Ich bin Peter Kreiner, Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich jetzt mit Niko Karasek zu sprechen. Er lebt nämlich seit 4 Jahren in Russland und ist auch immer wieder als Galileo-Reporter unterwegs. Hallo Niko.
Hallo.
Niko, du bist ja für uns der Frage nachgegangen, wer so eigentlich die Leute hinter Nawalny sind und hast ja auch vor Ort recherchiert, wer das ist und auch ein paar Kreml-Kritiker getroffen. Mit wem hast du dich denn da unterhalten?
Ja, wir haben Raman Badanin getroffen. Das ist der Chefredakteur oder Leiter eines Journalistenkollektivs, das sich Projekt nennt. Man muss sich das so vorstellen, dass in Russland eigentlich alle großen Fernsehsender, Zeitungen, überhaupt Medien ziemlich gleichgeschaltet sind, um nicht zu sagen, komplett gleichgeschaltet sind. Und es eigentlich nur noch relativ wenige Journalisten gibt, die tatsächlich irgendwie Investigativjournalismus machen und auch versuchen, unangenehme Themen zu recherchieren. Und Projekt und Raman Badanin sind da eigentlich ein perfektes Beispiel. Ja. Die haben sich in den letzten Jahren total darauf fokussiert, Korruption im und um den Kreml aufzudecken Machtmissbrauch offen zu legen. Es sind eigentlich Leute, die genau dieselbe Arbeit machen, wie sie Nawalny macht, der ja auch viel davon lebt, dass er eben solche Videos veröffentlicht, die eben zeigen, was da schiefläuft. Ja. Und der Journalist, den ich getroffen habe, der arbeitet eben auch sehr eng mit Nawalny zusammen.
Verstehe, wie bist du denn dann an den rangekommen? Ist das jetzt schwierig, sage ich mal, mit so jemandem Kontakt aufzunehmen? Oder ist das wie bei uns, wo ich sage, okay, da geht man jetzt auf eine Internetseite und sucht einen Kontaktbutton? Wie läuft das da?
Also es ist nicht wirklich schwierig, weil diese Leute wollen natürlich auch gesehen und gehört werden. Es ist zum Beispiel auch so, dass sowohl Nawalny als auch die Leute von Projekt immer ihr Material zum Teilen, zum Weiterverwenden umsonst anbieten, weil sie eben wollen, dass es gesehen und gehört wird. Je größer die Aufmerksamkeit, desto besser. Das heißt, man kann diese Leute schon treffen. Aber man muss dann schon auch klar zeigen, wer man ist und dass man eben keine bösen Absichten hat. Das heißt, wir zeigen dann, dass wir deutsche Journalisten sind, die hier ordentlich arbeiten. Wir schicken denen dann ein paar Beispiele unserer Arbeit rüber und erzählen ein bisschen was. Und dann geht das aber doch relativ einfach und schnell.
Wie reagieren die denn auf solche Anfragen?
Ich war relativ überrascht, dass er sich sehr schnell dazu bereit erklärt hat, einen kompletten Tag auch mit uns zu verbringen. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Leute sehr vorsichtig sind. Also die wollen weder zeigen, wo sie wohnen, noch wie ihre Ehefrau vielleicht aussieht. Oder ja, also die haben zum Beispiel auch kein Büro, was sie mieten, sondern treffen sich immer an unterschiedlichen Orten, weil sie auch so ein bisschen Angst davor haben, verwanzt zu werden oder abgehört zu werden oder dass da irgendjemand immer vorbeikommt. Er hat eigentlich sehr positiv reagiert und hatte gleich Lust darauf, auch mit uns zu drehen. Aber diese Leute sind sehr vorsichtig, wie gesagt, und es ist jetzt nicht so, dass man da sofort alles ganz easy machen kann.
Ist das denn dann eigentlich auch schon für dich problematisch? Weil, ich meine, du lebst in Moskau, sich dann mit, sage ich jetzt mal, einen Mitarbeiter dieser, ja, Projekt, das ist der Name auch wirklich, oder? Also es ist nicht nur ein Projekt, sondern
genau.
Okay, wenn du dich damit jemanden triffst, also kann das für dich schon irgendwie komisch werden?
Ich hoffe nicht. Nein, aber im Ernst. wir haben immer so ein bisschen die Vorgabe, ich bin ja hier offiziell akkreditierter Korrespondent und Journalist und das wird jedes Jahr verlängert bislang. Wir haben immer so ein bisschen die Vorgabe, dass wenn wir Sachen zitieren oder Leute treffen, die etwas schon veröffentlicht haben, ist es eigentlich für uns keine Gefahr. Das heißt, wenn irgendjemand schon veröffentlicht hat, dass sich Putin ein Anwesen für über 1 Milliarde Dollar am Schwarzen Meer hat bauen lassen und wir sozusagen nur dann uns das nochmal erklären und zeigen lassen, dann decken wir nichts Neues auf und laufen somit keine Gefahr. Aber es ist natürlich klar, je mehr wir uns auch in diesen Fahrwässern rumtreiben, desto eher wird auf uns auch der Blick geworfen, würde ich mal so sagen.
Hast du da schon Erfahrungen gemacht oder irgendwie auch schon mal was von anderen gehört?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Bild von Russland ist ja eigentlich, was alles betrifft, total klar. Ja, also die Vorurteile sind ja riesengroß. Mhm. Ich werde oft so Sachen gefragt, gibt es bei euch überhaupt Sommer? Oder also das, um mal ein ganz blödes Beispiel zu bringen, ja. Und genauso sind natürlich auch die Vorstellungen der Leute, dass hier eigentlich jeder und alles abgehört wird und hinter jeder Ecke irgendwie ein Geheimdienstler lauert. Dem ist wirklich nicht so. Also ich muss ehrlich sagen, dass natürlich das Leben derer, die sich jetzt nicht oppositionell aktiv beteiligen wollen oder die irgendwie eine Opposition formieren wollen und tatsächlich Sachen aufdecken wollen. Also ich sag mal 99% der Bevölkerung und ich als Ausländer ja ohnehin hier, ja, das ist eigentlich nicht wirklich davon beeinträchtigt. Das ist nur beeinträchtigt in dem Sinne, dass man sich natürlich darüber ärgert und nicht zufrieden ist und unglücklich ist, dass das System so ist, wie es ist. Ja, aber das ist jetzt nicht so, dass normale Menschen und auch ausländische Journalisten jetzt regelmäßig irgendwie belästigt werden. Das würde ich ganz klar abstreiten, dass es so ist.
Also das Bild, das so ein bisschen transportiert wird, entspricht nicht so der Realität?
Naja, es ist...
Oder das, was bei uns ankommt, sagen wir es
mal so. Wir haben vor einem Jahr mal einen Bericht gemacht über eine Menschenrechtlerin, ja. Und da im Zuge der Recherche haben wir uns auch sehr damit auseinandergesetzt, wie viele politische Gefangene in Russland eigentlich derzeit inhaftiert sind. Und man würde ja jetzt, wenn man sich so damit befasst, würde man ja denken, das muss eine unglaublich hohe Zahl sein. Es war eine zweistellige Zahl, ne? Es ist trotzdem unschön und es ist jeder Einzelne ist zu viel, aber es ist jetzt keine Masse, wie sie vielleicht erwartbar wäre, wenn man so allen Dingen nur nachgeht, die man immer so vom Hörensagen mitkriegt. Ja.
Ich verstehe. Lass uns einmal noch zurückkommen zu, jetzt habe ich gesagt, ich bin immer etwas vorsichtig, seinen Namen falsch, Roman, auszusprechen, zurückzukommen zu Roman. Jetzt ist das natürlich klar, so wie du es auch gerade beschreibst, für ihn aber trotzdem wahrscheinlich nochmal eine genau andere Sache. Er ist ja natürlich, nehme ich an, Russe und ist da wahrscheinlich schon sehr im Fokus der Regierung. Wie gefährlich ist das für ihn?
Das ist absolut gefährlich für ihn. Und er kann das auch nicht vorhersehen. Und das, was ich gerade gesagt habe, dass eben 99 oder 97 oder wie viel Prozent der Bevölkerung davon nicht betroffen sind, das liegt ja auch daran, dass man in einigen Berufen, ob es jetzt Journalismus oder Polizeidienst oder Anwälte oder so, auch dann irgendwie sehr, sehr viele eben dann mit dem Mainstream mitschwimmen, anstatt sich dagegen zu stellen. Ja, aber für diejenigen, die sich dagegen stellen, gerade Journalisten, oppositionelle Journalisten oder regimekritische Journalisten oder einfach freie, unabhängige Journalisten, weil das Ziel eines Journalisten sollte es ja sein, frei und unabhängig zu berichten, für die ist das ein ständiger Gefahrenherd. Sie wissen nicht, ob oder wann etwas passieren kann. Die Kollegen von Roman und Roman selbst haben uns alle erzählt, dass ihre sämtlichen Zugänge zu E-Mail, sozialen Netzwerken mehrfach geknackt wurden, um da eben Zugang zu erhalten. Es gibt durchaus die Situation, dass die Leute von Geheimdienstlern verfolgt werden mit dem Auto, auch privat. Wir haben von einem Kollegen von Roman gehört, dass bei den Eltern dann auf einmal zwei fremde Männer in der Wohnung standen und irgendwelche Dokumente durchsucht haben. Also das ist schon sehr unschön. Und das kann bis zum Äußersten auch weitergehen. Es gibt durchaus auch Beispiele dafür, wie eben Journalisten ins Gefängnis gesteckt wurden hier oder physische Gewalt und sogar Schlimmeres hier passiert ist. Also das sind Szenarien, die sich keiner ausgedacht hat, die geschehen. Sie sind nicht alltäglich, aber sie können vorkommen.
Du warst ja einen Tag lang mit ihm unterwegs. Was hat dich denn am meisten überrascht? Was habt ihr eigentlich gemacht? Was hast du erlebt? Was hat dich überrascht? Ich bin sehr neugierig.
Wir haben eigentlich einen normalen Tag mit ihm verbracht. Wir haben uns in einem Café getroffen, weil er darum gebeten hatte, nicht bei ihm zu Hause zu filmen. Wir sind dann mit ihm ein bisschen rumgegangen und haben geredet. Wir haben dann an einer tatsächlichen Redaktionskonferenz teilgenommen, in einem Coworking, weil die Gruppe Projekt, die Roman leitet, eben kein Büro mietet, aus verschiedenen Gründen, aus Sicherheitsgründen, auch aus Kostengründen, aber auch aufgrund von Sicherheitsbedenken.
Ja. Wie sieht denn da eine Redaktionskonferenz aus? Also jetzt kenne ich das natürlich von uns, von unserem eigenen Format, vielleicht auch für unsere Zuhörer. Redaktionskonferenzen sind im Normalfall, da setzt sich wirklich so die ganze Redaktion zusammen mit Autoren, mit Chefs, mit Redaktionsleitung. Sehr oft spricht man dann über die letzten Sendungen, die man gemacht hat, und dann auch über welche Themen man in der nächsten Sendung oder in was auch immer das Format ist, machen kann, und dann wird drüber diskutiert. Jetzt kann ich mir vorstellen, da wird es wahrscheinlich nur einen Themenbereich geben.
Ja, nee, das würde ich so gar nicht sagen. Also in Wahrheit ist wahrscheinlich eher die Redaktionssitzung bei einem staatlichen russischen Fernsehsender für einen überraschend, weil die Redaktionssitzung bei denen ist eben sehr offen, ist davon geprägt, dass jemand was gehört hat. Da hat eine Kollegin dann gesagt, ich habe hier Mails von jemandem zugeschickt bekommen, das ist ein Kontakt von mir, mit dem wir schon öfter zusammengearbeitet haben, guck mal, das könnte was sein. Es wurde natürlich sehr viel über Nawalny diskutiert, über Zugänge, wie kommt man in den Flughafen rein, also das ist vergangen, sie haben nochmal darüber geredet, wie die Zugänge erschwert wurden, dass sich die eine Kollegin extra einen Flug nach Petersburg gebucht hatte, um sicher zu gehen, ins Gebäude reinzukommen und so, also da wird sehr offen diskutiert, da wird über neue Themen diskutiert, da wird über Fährten diskutiert, die man verfolgen könnte. Die Redaktionssitzung in einem staatlich kontrollierten Medium in Russland wäre, glaube ich, eher skurril, weil da, das haben sie uns auch klar gesagt, da könnte man eher erwarten, da kommt der Chef ins Büro und sagt, so, heute machen wir A, B, C, D, E, und dann sitzen die anderen da gehorsam rum und sagen, ja, Chef, so machen wir das. Also die Sitzung bei Projekt entsprach eher so meinen journalistischen Erfahrungen, wobei die Themen natürlich ja sehr politisch und investigativ so waren.
Wie viele Leute sind denn da eigentlich mit dabei?
Bei Projekt? Das sind etwa 10 Leute, ja, das sind etwa 10 Leute, sehr weiblich, sehr jung, alles Überzeugungstäter, würde ich mal sagen.
Aber mal zum Hintergrund gefragt, wer bezahlt die denn? Also ist das eine private Organisation? Wo generieren die denn eigentlich Einnahmen her?
Ja, das haben wir auch gefragt. Es gibt zwei Einnahmequellen, die die haben. Einmal lassen sie sich über Crowdfunding finanzieren. Da nehmen sie etwa $10,000 im Monat ein. Ja, so haben sie auch klar die Summe genannt. Und zweitens haben sie eben russische und internationale Sponsoren, die freien Journalismus unterstützen. Das können private Sponsoren sein, das können irgendwelche Free Press Agencies oder sowas sein. Also wie gesagt, Organisationen, die weltweit freien, unabhängigen Journalismus unterstützen. Ja, so finanzieren die sich.
Was habt ihr dann weitergemacht? Dann war die Redaktionskonferenz wahrscheinlich vorbei. Was ist dann weiter passiert?
Wir sind dann mit Roman noch zu bestimmten Orten gegangen, die eben ja irgendwie in eine Recherche oder in eine Arbeit schon verstrickt waren, mit der sich Projekt beschäftigt hat. Zum Beispiel waren wir vor dem Gebäude von Rosneft, das ist der staatliche Ölkonzern hier in Russland und sozusagen auch so ein Staat im Staat. Das ist eine, also man kann das so sagen, dass Rosneft in Russland eine unfassbare Macht hat und natürlich auch im Zuge dessen schon häufig Korruptionsfälle zum Vorschein gekommen sind. Wir waren beim Kreml natürlich. Aber man muss sich den Alltag von Roman eher so vorstellen, dass er natürlich, wie auch seine Kollegen, sehr viel am Computer sitzt, sehr viel am Handy sitzt, sehr viel telefoniert, recherchiert, unendlich vielen Fährten nachgeht, von denen sehr viele ins Nichts führen oder nicht weitergehen und immer wieder versucht, zu irgendwelchen Leuten Kontakt aufzunehmen, die ihm vielleicht irgendwelche Sachen verraten, wobei das in Zeiten von Covid und in Zeiten des russischen Winters noch schwieriger ist als vielleicht normalerweise.
Ist ja schon für uns quasi schwierig während Corona-Zeiten. Das rum kann ich mir nochmal sehr, sehr, sehr schwierig vorstellen. Weil du gerade irgendwie von Fährten gesprochen hast, jetzt ging ja gerade vor kurzem ein Video auch hier, glaube ich, durch ganz Deutschland, das ein Palast, sage ich jetzt mal, zeigt, eine Residenz, eine Sommerresidenz, ich weiß nicht, wie man es besser ausdrücken kann, das angeblich Putin gehört, die das natürlich sofort dementiert haben. Aber soweit ich weiß, ist dieses Video ja auch aus diesem Journalistenkollektiv. Stimmt das?
Das ist ein Zusammenschluss verschiedener Investigativkollektive. Das ist unter anderem Projekt, die da an erster Stelle eigentlich genannt wurden am Ende des Videos. Mhm. Dann ist das der russische Internetsender Dosht, der früher noch, also Regen, der früher noch im Fernsehen hier senden durfte, aber mittlerweile noch online sendet und einige andere. Und natürlich auch das Team Nawalny an sich. Und bei solchen Riesenrecherchen, wo auch ganz viele, ich meine, das ist, glaube ich, ein 2 Stunden langes Video, das mittlerweile auch schon 50 Millionen Mal oder so innerhalb von 3 Tagen jetzt geklickt wurde und hier alle Rekorde gebrochen hat. Bei solchen sehr, sehr, sehr fundierten Recherchen und solchen sehr, sehr umfangreichen Investigationen sind immer mehrere beteiligt. Und Projekt und Roman haben sich da auch ganz explizit dran beteiligt, ja.
Also, weißt du, haben Sie vielleicht verraten, wie lang so ist, wie lange es dauert, bis so etwas steht, bis Sie sagen, alles klar, das veröffentlichen wir?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo das irgendwie bombensicher ist, ja. Also, wo das irgendwie wasserdicht ist. Wenn man irgendwie genug Beispiele dafür hat und genug Indikatoren sagen zu können, okay, die Quelle ist absolut klar. Dieses Video haben Sie ja jetzt erst bewusst veröffentlicht, nachdem Alexei Nawalny zurück nach Russland gekehrt ist, damit eben auch das öffentliche Interesse groß genug ist. Und wie man sieht an den Klickzahlen, es scheint sich ausgezahlt zu haben.
Also man kennt es auch in Russland.
Das wird hier ohne Ende geklickt. Und man muss ohnehin sagen, Russland ist ja, okay. Russland ist ein sehr zwiegespaltenes Land. Ja, also ich sage immer gerne so, der Generationenkonflikt, den vielleicht die Nachkriegsgeneration mit ihren Eltern hatte, ja, der ist so ein bisschen hier in der Generation der vielleicht 35-Jährigen und Jüngeren mit ihren Eltern, weil diese Leute haben noch in der Sowjetunion gelebt. Diese Leute, die Eltern haben noch einem komplett gleichgeschalteten System irgendwie gedient und hatten noch diese Wir gegen die anderen Ideologie vollkommen im Kopf. Und die älteren Leute sind oftmals noch so, dass sie wirklich blauäugig dem hinterherrennen, was ihnen im Fernsehen gesagt wird. Und die Glotze läuft auch wirklich immer und überall hier. Wenn wir irgendwo in der Provinz was drehen, da läuft die Glotze rauf und runter, da läuft das den ganzen Tag. Während die jungen Leute eigentlich kaum noch Fernsehen.
Ähnlich wie bei uns.
Und sich ähnlich wie bei uns. Ja. Außer Galileo natürlich, aber sich natürlich im Internet genauso frei bewegen können wie auch bei uns. Ja? Also hier ist keine Seite gesperrt. Das Internet ist hier nicht wie in China, dass hier Facebook dann nicht funktioniert oder YouTube oder sowas. Das ist hier genauso zugänglich und da gibt es sehr, sehr viele Sender und Kanäle und Quellen, über die man sich informieren kann, ja. Und die jungen Leute sind da, ja, oder auch die Mittelalten, ja. Es ist ja, die 40-Jährigen sind ja auch sehr, sehr viel im Netz.
Kommt immer aus der Perspektive, was ist alt, was ist jung. Klingt aber auch so ein bisschen danach, als ob da vielleicht so tatsächlich eine Generation heranwächst, die moderner, offener, liberaler ist.
Ja und nein. Ja. In Russland ist eigentlich immer alles widersprüchlich. Ja. Das ist irgendwie die Genetik dieses Landes, der Widerspruch. Und einerseits ist es natürlich so, dass in den Schulen und in den öffentlichen Einrichtungen so ein Mensch geformt werden soll, der irgendwie patriotisch, sportlich, verantwortungsbewusst ist, der natürlich der Linien der Linie der Partei hier irgendwo auch nachläuft. Und es wird auch in den Schulen natürlich im Geschichtsunterricht, im Politikunterricht eine klare Ideologie vertreten, die sehr, sage ich mal, russlandfreundlich und eher westskeptisch ist. Und es gibt auch ganz viele Organisationen, Jugendorganisationen, wo irgendwo dieses Menschenbild weiter kreiert wird. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich gerade in Städten wie Moskau und St. Petersburg, es ist halt eine Mega-Metropole hier und da gibt es alle Schlagrichtungen von Punks über Rapper und natürlich gibt es alle Denkrichtungen und ich würde mal so sagen, der durchschnittliche russische Jugendliche ist eher nicht so linientreu, sondern eher apolitisch, weil er so ein bisschen die Hoffnung verloren hat, dass er überhaupt was ändern kann.
Okay. Ja. Spannend. Jetzt wollte ich noch auf eine Sache.
Ja. Weil man muss sich das so vorstellen, Putin ist seit 2000 hier an der Macht und hat jetzt im Referendum letztes Jahr erst diese Macht nochmal bis 2036 theoretisch zementiert. Und wenn ich irgendwie 2000 oder 1997 oder was auch immer geboren wurde und nur das kenne und auch irgendwie denke, okay, bis ich 40 bin, wird auch nur das sein, da ist die politische Beteiligung oft sehr eingedämmt.
Das stimmt. Das muss man sich auch mal vorstellen, so wirklich zu sagen, okay, es gibt eigentlich nur diesen einen politischen Führer über 40 Jahre lang oder nur knapp weniger. Ist ja für uns in Deutschland fast unvorstellbar, gerade jetzt im Hinblick darauf, dass Angela Merkel ihre letzte, also nicht mehr zur Wahl antreten wird und somit jetzt 16 Jahre als Kanzlerin hinter sich hat, was ja für unsere Verhältnisse schon eine Ewigkeit ist. Gefühlt ist das ja natürlich, jetzt wo du sagst, in Russland tatsächlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Ich wollte aber noch auf eine Sache fragen, weil du vorhin auch gesagt hast, man merkt auch so im Schulsystem, das wird natürlich alles sehr, sehr russlandfreundlich behandelt. Das formt ja auch Menschen. Begegnet dir das eigentlich im Alltag, im Umgang mit Russen? So, gibt's da so Momente, wo du sagst so, ah ja, das ist jetzt so typisch, weil man das dir so gesagt hat.
Absolut. Das ist auch, je ferner man von den Großstädten sich aufhält, desto klarer ist das so, ja. Also, dass einfach noch Sachen nachgeplappert werden, die Leute irgendwie auch nicht so richtig glauben, ja. Auch die alte Generation ist oft noch so, dass sie noch so Weltbilder vertritt, die irgendwie schon längst überholt scheinen. Aber man kann den Leuten das auch eigentlich kaum vorwerfen, ja. Das ist irgendwie, ja, du wolltest, glaube ich, was sagen.
Ich wollte nur weiterfragen, also erreicht dann quasi ein Roman oder dieses Projekt dann auch solche Leute? Also nehmen die auch deren Aussagen wahr oder ist das für sie komplett fernab?
Ja, also der Roman hat mir sehr schön das auch gesagt, als wir uns getroffen haben. Der Kreml hat eigentlich drei Machtsäulen, die er immer aufrecht erhält. Einmal diese komplette Kontrolle über die Medien, also dieses Fernsehen vor allem, wo einfach rauf und runter irgendwie auch der Sieg im Zweiten Weltkrieg und Gagarin im Weltall und so, also diese ganzen russischen und sowjetischen Erfolge hochgehalten werden, das ist das eine. Das zweite ist dieses Aufrechterhalten der geschichtlichen Ungerechtigkeit. So nach dem Motto, wir waren irgendwie so der einzige Konkurrent der USA über Jahrzehnte und jetzt will die ganze Welt irgendwie uns was Böses. Ja, das ist irgendwie auch so das, was hier von den Medien verbreitet wird und wo die Leute komplett drauf abgehen, ja, wo die komplett angefixt sind. Mit dieser Ungerechtigkeit. Und das Dritte ist natürlich, dass es absolut keine demokratische Erfahrung gibt in diesem Land. Ja, wir reden davon, dass wir von 1900, also nach dem Ersten Weltkrieg von 1918 bis 1991 die Sowjetunion hatten, ein Einparteiensystem. Danach hatten wir Jelzin, der zwar Mitte der 90er die einzige einigermaßen demokratische Wahl für sich entschieden hat, aber das war eine Zeit der absoluten des Chaos, in dem hier sich die Banditen irgendwie auf der Straße abgeknallt haben und die Leute irgendwie gebettelt haben. Keiner hatte was zu essen, keiner hatte irgendwas. Das komplette Land hat nicht mehr funktioniert. Es gab keinerlei Institutionen. Und dann kam irgendwie Putin Anfang der 2000er oder 2000 und hat aufgeräumt, ja. Und das ist ja auch die Linie, die der Kreml bis heute komplett hochhält. So nach dem Motto, okay, wir haben dafür gesorgt, dass hier wieder irgendwie Ordnung herrscht im Land. Und ich meine, das ist auch so. Moskau ist eine komplett ungefährliche Stadt. Es ist super sauber. Es ist, die Metro fährt alle 60 Sekunden irgendwie. Ja, und so darauf stützt sich das.
Du lebst auch in Moskau, oder?
Ich lebe in Moskau. Und Moskau ist nicht Russland und das ganze Geld fließt immer nach Moskau, aber klar, Moskau ist so das Schaufenster und die Putin-Partei versucht ja auch immer so ein bisschen zu sagen, okay, in den 90er Jahren war Chaos und jetzt ist hier Zucht und Ordnung irgendwie so im besten Sinne, ja. Also es funktioniert was, aber vieles funktioniert halt eben auch nicht und vieles ist eben in den letzten 15 Jahren auch sehr, sehr stark versäumt worden und das versuchen eben gerade Leute wie Roman oder Nawalny offenzulegen, den Filz.
Erreichen die viele Leute?
Die erreichen leider, oder ich will mich da jetzt gar nicht so irgendwie auf eine Richtung durchschlagen, ja auch eigentlich Schiedsrichter hier.
Natürlich, ja.
Aber die erreichen eigentlich fast nur die jungen Leute und die Leute, die es auch wirklich anklicken wollen. Man hat bei den älteren Leuten oft das Gefühl, diese sowjetische Denkrichtung, wir gegen die anderen oder alle gegen uns, die ist schon so im Kopf drin, dass da einfach auch nichts mehr hilft. Und im Fernsehen wird dann auch sofort, immer wenn es irgendwie heißt, ja, jetzt gehen wir mal auf diese Villa ein, auf diese 1 Milliarden Dollar Villa, die Putin sich angeblich hat bauen lassen, da sagt der Kreml einfach, stimmt nicht. Ja, Nawalny kommt zurück und wurde vergiftet, da sagt der Kreml einfach, stimmt nicht. Das hat sich der Westen ausgedacht, um uns irgendwie wieder schlecht darstellen zu lassen. Und überhaupt ist Nawalny einfach ein von den Amerikanern finanzierter Spion. So, da werden einfach irgendwelche Schlagwörter in die Luft geworfen, bei denen dann alle Alarmglocken bei der Elterngeneration schellen.
In anderen Ländern wird das alternative Fakten genannt.
Ja, und hier ist das eben Staatsmedien.
Ja, ich verstehe. Jetzt ist das aber natürlich auch, wenn ich mir das so vorstelle, für jemanden wie Roman, wenig Leute zu erreichen, ständig diesen Druck zu haben, das ist ja auch wahnsinnig zermürbend. Also warum macht er das?
Er hat gesagt, er macht das, weil es interessant ist. Der Job ist so, dass er nicht langweilig wird. Man erfährt ständig Neues und ich glaube, die ganzen Damen und Herren, die sich irgendwie damit befassen, haben auch das Gefühl, dass sie schon irgendwie Sachen aufdecken, die einerseits spannend sind und auf der anderen Seite auch es die Notwendigkeit gibt, dass es irgendjemanden gibt, der sich mit diesen Dingen befasst. Ja? Roman hat uns gesagt, es gibt bei euch in Deutschland gibt's eine Antikorruptionsbehörde, es gibt eine Polizei, die eine Fährte verfolgt, falls irgendjemand sich bereichert hat, einfach so. Ja, das gibt's bei uns eigentlich so nicht mehr. Es gibt eigentlich nur noch uns wenige investigative Journalisten, die überhaupt diese Funktion noch aufrechterhalten. Und das ist beglückend und das speist irgendwie auch das Ego eines Journalisten und das macht es natürlich auch spannend.
Wie ging es dir denn dabei? Wie geht es einem selber dabei? Du bist ja auch Journalist und dann begegnet man so einem Journalist. Was geht einem da durch den Kopf?
Ja, also es gibt ja auch in Deutschland total, sag ich mal, krasse Journalisten, die irgendwie Dinge recherchieren, die extrem sind. Ich kenne eine Kollegin, die hat irgendwie mehrere Monate mit Warlords im Kongo gelebt. Julia Leb, hier mal Props raus sozusagen. Das ist super, super aufregend. Oder das Kriegsjournalisten gibt es ja, die das machen. Aber hier sind es eben Leute, die innere Angelegenheiten recherchieren und dann nicht die Möglichkeit haben, wieder nach Hause zu fliegen. Und man ist eigentlich mit diesen Leuten man ist eigentlich von ihnen sehr beeindruckt, weil sie wirklich viel riskieren und weil sie wirklich bereit sind, ihr eigenes Leben, ihre eigene Sicherheit auch aufs Spiel zu setzen für den guten Zweck oder so, wenn man das so nennen will. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch ein bisschen Mitleid, weil man sagt, oh, ich meine, das sind teilweise so normale Geschichten, die einfach unterstützt werden sollten, ja. Das Gefühl hat man ja bei Roman, das Gefühl hat man bei Nawalny, wo man so sagt, okay, du wurdest vergiftet. Eigentlich sollte der Staat dich unterstützen auf der Suche nach den Tätern. Aber wenn eben der Staat der Täter ist, ist es schwer.
Absolut. Wenn ich darüber nachdenke, ich habe höchsten Respekt vor der Arbeit, dieser Leute, bin aber auch gleichzeitig wahnsinnig dankbar, dass es sie gibt, dass sie da sind.
Ja, die erfüllen eine wichtige Aufgabe und es ist auch total wichtig. Roman hat mir auch gesagt, es ist auch wichtig, dass ihr uns zeigt. Wir wollen, dass der ausländische Journalist oder die Ausländer überhaupt sehen, dass es bei uns auch Menschen gibt, die nicht nur stupide der Gangart der Obrigen hinterherlaufen, sondern es gibt auch bei uns Journalisten und Menschen, die das Land ändern wollen und zum Besseren ändern wollen.
Schön, dass du uns das gezeigt hast, Nico. Du hast uns da ein schönes Bild gegeben.
Cool.
Vielen Dank dafür.
Danke dir.
Ich fand es ein sehr, sehr, sehr angenehmes Gespräch. Vielen, vielen Dank, Nico. Ich hoffe, dass wir uns mal wieder hier hören. Ich bin schon gespannt auf weitere Geschichten aus Russland. Immer wieder faszinierend hier. Und würde mich jetzt eigentlich gerne auf Russisch verabschieden. Wie macht man das?
Wir duzen uns ja, dann kann man auch Paka sagen. Sonst natürlich das wie Daniel.
Alles klar, dann sage ich Nico, Paka.
Paka, Paka.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss und vielen Dank.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.